You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo Teacher meldet sich heute mit einer neuen Podcast-Folge zu RCD-Typen, wie sie funktionieren und was es damit auf sich hat, wo sie alle eingesetzt werden. Ja, der Elektrotechnik-Podcast, der Podcast, um die Welt der Elektrotechnik besser zu verstehen. Und abonniert meinen Channel sowohl auf YouTube, Instagram und TikTok, damit ihr kein neues Video verpasst, aber auch keine neuen Informationen dazu. Genauso auf Spotify und iTunes, bewertet den Podcast gerne mit 5 Sternen für den Algorithmus. Auf das Thema der heutigen Podcast-Folge hat mich mal wieder eine sehr freundliche und vor allem fachlich wertvolle Nachricht von einem Zuhörer gebracht. Und bevor ich zu der Nachricht komme, Shoutout auf meine Website www.elektrotechnikpodcast.de. Da findet ihr nämlich meine Kontaktdaten, unter anderem auch mein Kontaktformular. Da könnt ihr mir auch gerne Themenwünsche zukommen lassen, damit dann vielleicht auch ein Thema behandelt wird, was den einen oder anderen brennend interessiert, was ihr vielleicht nicht verstanden habt, wo ihr sagt, hey, kannst du mal ein Statement dazu machen? Kannst du das mal erklären, wie irgendwie was funktioniert? Ja, irgendeine neue Technik, was hältst du davon? Vielleicht ist es auch für die Ausbildung wertvoll, aber auch für Techniker, Meister, Studium, sodass auch andere davon profitieren. So wie nämlich bei dem heutigen Thema die Nachricht, die mich nämlich erhalten oder erreicht hat, das war vom lieben André und ich lese da gerade mal vor. Und zwar schrieb er: Moin Giancarlo, ich besuche aktuell die Meisterschule und auf dem Hin- und Rückweg höre ich immer wieder deinen Podcast an, um die eine Stunde Fahrzeit noch sinnvoll zu nutzen. Und das ist auch sowas, wo ich mir denke, geil, Alter, so dein Podcast, wird dann doch schon von Leuten gehört, die dann sagen, ah, ich will nicht irgendein Bullshit hören. Ich meine, ihr könnt euch auch ein gemischtes Hack anhören, wenn ihr irgendwie Bock habt, okay, wollt nicht alleine sein, ja, wollt irgendwie was Lustiges hören oder so. Aber es gibt sinnvolle Podcasts, ja, wo man reinhören kann. Und wenn meiner dazugehört, dann bin ich schon sehr, sehr stolz drauf. Also schon mal danke an der Stelle. Er schrieb weiter, in letzter Zeit habe ich mehr und mehr mich mit dem Thema RCDs beschäftigt, bezüglich Aufbau und Funktion der unterschiedlichen Typen und deren Prüfungen. Also es gibt nicht nur diesen Standard Typ A Wald- und Wiesen-RCD, wie man ihn mal in der Ausbildung oder dann auch wieder im Technikermeister immer wieder vorkommt, immer wieder neu kennenlernt, ja, weil ich sag mal, in der Ausbildung, da lernt man, okay, ja, der schützt uns Personen, nicht die Leitung. Ganz, ganz wichtig übrigens, dass man das auch erwähnt. Ja, gerade im ersten Lehrjahr, im zweiten Lehrjahr, wo die Azubis dann doch sehr überfrachtet sind mit den vielen Informationen, die auf sie einprasseln, dass man das immer wieder vom Ausbilder und Lehrer zu hören bekommt. Hier, Junge, der schützt nicht die Leitung, der schützt uns Personen, ja, der FI-Schutzschalter. Wie er mal früher hieß, jetzt neu RCD, Residual Current Different Current Different Device. Und wie gesagt, kommen wir jetzt aber gleich zu. Residual Current Device, sorry. Und wie gesagt, im Meister sieht man dann auf einmal, oh, hey, es gibt ja mehrere Typen. Und auf diese Typen möchte ich in dieser Podcast-Folge noch eingehen. Aber erstmal weiter mit seiner Nachricht. Habe mich da auch mit Herstellern darüber unterhalten und in den Normen nachgelesen. Aber eine klare Aussage wird nie irgendwo getroffen. Vielleicht kannst du mir dazu noch etwas Genaueres zu sagen, sonst ist es aber auch ein interessantes Thema für deinen Podcast und definitiv, deswegen gibt es auch zwei Teile, Schon mal vorweg kann ich nehmen. In der nächsten Folge werde ich dann auf die Messung und Prüfung in verschiedenen, vielleicht auch Netzsystemen, aber auch die verschiedenen Typen, ja, weil die haben verschiedene Einsatzbereiche. Und da gibt es auch wirklich von Standard FI, den solltet ihr auf jeden Fall verbauen, über man kann mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also dann hat man wirklich ein High-End-Gerät, was aber auch entsprechend sich preislich macht. Ja, also ich sag mal, wenn ihr einen günstigen RCD kauft, ne, seid ihr so 30, 40, 50 € um den Dreh, aber es kann auch schon mal das Doppelte, das Dreifache kosten, wenn man einen teureren nimmt, der aber dann auch mehr kann. Ist wie mit allem anderen ja auch. Ist mir besonders wichtig, weil ich gleichzeitig auch noch an der Berufsbildungsstätte arbeite und da für die überbetriebliche Ausbildung tätig bin, sowohl im Handwerk als auch in der Industrie und gleichzeitig auch noch für den SHK-Bereich. SHK, Sanitär, Heizung, Klima. Und finde ich sehr, sehr löblich, ja, dass gerade mich der André mit so einer Nachricht hier erreicht und sagt dann, hey Leute, hört doch mal vielleicht da rein. Da gibt es vielleicht das ein oder andere. Da wirklich und dann auch an der Bildungsstätte. Ich weiß, meine Azubis, die werden nach Lauterbach geschickt. Erste, zweite, dritte, vierte Lehrjahr. Die machen dann ihre verschiedenen Lehrgänge dann da. Installationstechnik, dass sie dann die Schaltungen kennenlernen, aber auch ganz andere Sachen, Bussysteme und so weiter. Also das ist wirklich, diese Lehrgangszentren sind extremst wichtig. Also was da innerhalb von einer Woche gebündelt den Azubis reingedrückt wird. Ich weiß es selber von mir, als ich ja für Cisco Networking da auch Lehrgänge gemacht habe über mehrere Tage, dann bist du erstmal in dieser Bubble drinne. Du wirst erstmal wirklich. Der Kopf hat gebrannt. Wir haben bis abends haben wir Switche programmiert, wir haben Netzwerke hergestellt und IP-Adressen vergeben, ja, verschiedene Topologien dann auch, ich sag mal, ausprobiert. Und wenn man dann eine Woche lang da drin ist, dann denkt man so, wow, man hat es richtig drauf. Und das denken ja viele Azubis, ja, dass sie dann, okay, ich habe jetzt eine Woche lang diesen Lehrgang gemacht, oh, kann ich jetzt? Habe ich jetzt abgehakt? Nee. Und es ist so, ihr habt davon dann gehört. Und das heißt nicht, dass ihr das dann könnt, sondern ihr habt es intensiver kennengelernt. Diese Lehrgänge kosten natürlich auch eine Menge Kohle. Aber die Sache ist folgende: Ihr müsst es immer mal wieder üben. Ja, das ist wie mit allem anderen auch. Ja, wenn ich einmal 15 Klimmzüge konnte und die dann aber danach nie wieder mache und dann 2 Jahre später, dann kriegst du nur noch 8. hin, wenn überhaupt, wenn du beim Training geblieben bist. Sonst, ja, wie viele ältere Leute trifft man so? Oh ja, früher, da bin ich auch einen Marathon gelaufen. So, ja, wann denn, Alter? So, ne? Frag ich mich dann. So kann schon ein paar Jahre her sein. Deswegen, man muss, wie mit allem anderen auch so, es ist wie mit dem Training, so mit dem Kopf. Der Muskel erinnert sich an etwas, ja, diesen Memory-Effekt. Und genauso ist es mit dem Kopf genauso. Wenn ihr nicht die ganze Zeit da drin arbeitet mit diesem Thema, dann wird es schwierig, da direkt wieder reinzufinden. Dann brauchst du ein bisschen mehr Zeit. Nur mal so an der Stelle. Vielleicht könntest du mal, jetzt weiter in der Nachricht, vielleicht könntest du mal in einem Podcast zu den verschiedenen Typen an RCDs bezüglich Aufbau und Funktion und Anwendung machen. Bin ich gerade dabei, also auf YouTube und auch auf Spotify, iTunes, Podimo, Deezer und so weiter. Entschuldigung, ja, da findet ihr das Ganze. Das heißt also auch mit Bebilderungen jetzt auf YouTube. Vielleicht auch auf TikTok, vielleicht mache ich mal so ein Short oder so ein 10-Minuten-Video oder so. Muss ich mal schauen, wie ich Zeit habe mit dem Schneiden. Ich mache das ja alles so nebenbei als Hobby. Weiter mit der Nachricht und auch für ein für die Überprüfung nach VDE 0100-600 unter Berücksichtigung der Typen, der Stromart, der Phasenlage. Das, wie gesagt, wird im zweiten Teil dann sein. Vielfaches des Differenzbemessungsstroms und dazu dann natürlich jeweils die Grenze in Form von Auslösezeit und Auslösestrom. Also ich werde erstmal hier in dieser Folge so ein bisschen auf die Standardsachen eingehen. Auslösezeit, Auslösestrom. Aber dann im zweiten Video dann auch, wie gesagt, dann auf die spezielleren Fälle eingehen, wo es dann wirklich nochmal technisch, ich sag mal, ein bisschen mehr in die Tiefe geht, aber was wirklich Fachleute wissen sollten, müssten. Ja, gerade Meister hört ihr ja raus, da muss das gewusst sein. Das Thema wird bezüglich Wärmepumpe, E-Ladestation, einphasige Frequenzumrichter und immer mehr Schaltnetzteilen im Haushalt immer wichtiger. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also, da werde ich auch hinterher noch zu diesen Anwendungsfällen kommen, wo dann die RCD dann Anwendung findet und welcher Typ auch wo eingesetzt wird. Denn da sind eben nämlich Wärmepumpe, E-Ladestation, einphasige Frequenzumrichter und so weiter immer wieder ein Thema. Danke schon mal für Azubis ist das sicher kein einfaches Gebiet. Vor allem wird es sicher immer komplexer. Grüß André. So, und vielen, vielen Dank erstmal, André. Ihr hört es schon raus, der André hat A, Ahnung und B, eine Menge Fragen und Inhalte, die ich jetzt versuchen möchte, zumindest in diesen zwei Podcast-Folgen plus Videos herunterzubrechen, sodass das nicht zu dick, zu fett wird. Also, so ein RCD, also nochmal, RCD, die Abkürzung für Residual Current Device. Hier habt ihr das Schaltzeichen, hier habt ihr das Ganze auch nochmal, wie das Ganze aussieht. Und das ist jetzt hier, wenn ich mal so drauf schaue, müsste das auch ein Typ A sein. Ja. Hier habt ihr das, wie gesagt, auch Fehlerstromschutzeinrichtung oder FI-Schalter, so kennen das ja viele, ist zum Schutz von uns Menschen und natürlich auch allen anderen Lebewesen zuständig, indem er vor lebensgefährlich hohen Strömen schützt. So, ab wann wird es denn jetzt für uns lebensgefährlich? Weil das ist auch sowas, dass ich Azubis immer wieder frage, so, ja, okay, man muss ja mal wieder schauen, diese Stromzeitkennlinie, habe ich wenig Strom, der zum Fließen kommt über mich, dann ist es eher so, okay, wenn das nur kurzzeitig ist, kein Problem, umso länger ist es das Problem. Wenn ich einen ganz hohen Strom habe, dann brauche ich gar nicht viel Zeit, so, dann ist schon vorher, dann bin ich schon vorher gekocht, ja. Man sagt so 50 Milliampere, da wird es für uns Menschen wirklich mega gefährlich. Und entsprechend sind diese RCDs, also das, was hier ist, die sind für 30 mA ausgelegt. Das heißt, bei 30 mA Fehlerstrom, da lösen die dann schon aus. Ja, also das ist so, ich sag mal, die Grenze, die man sich so merken sollte, 30 mA, 0,03 Ampere. Sieht man ja auch auf diesem Bild hier, hier drüben, da ist das nochmal ganz links, hier dieses I-Delta N, 30 mA. Also, wie gesagt, zum Schutz für Lebewesen nicht, aber zum Leitungsschutz, also dafür gibt es ja LS-Schalter und Schmelzsicherung und so weiter und auch nicht zum Geräteschutz, wo es diese Geräteschutzsicherung gibt. Aber wie macht er das jetzt? Nun, ja, die Anlage ist fehlerfrei und dann sind ja Hin- und Rückströme gleich groß. Ja, also das, was reinfließt in die Anlage, ja, also von 1 nach 2, beziehungsweise 3 nach 4, von 5 nach 6, von 7 nach 8, wenn man so möchte, was da lang fließt, das ist alles gleich, das ist alles tippitoppi, alles cool. So, fehlerfreie Anlage. Ja, kann es höchstens zu einer Überlast kommen, aber das stört meine RCD nicht. So, also alles, was in die Anlage reingeht, muss auch wieder rauskommen. So, innerhalb meiner Spule, also ich habe in dieser RCD habe ich eine Spule, welche sich magnetisch, ein magnetisches Feld aufbaut. Also es herrscht erstmal, wenn da reinfließende Strom genauso groß ist wie der rausfließende Strom, ein magnetisches Gleichgewicht. Wir wissen ja, Strom in einem elektrischen Leiter, wie eben Kupfer, ruft ein magnetisches Feld hervor. Und je nach Fließrichtung des Stroms ist das Magnetfeld in meinem Leiter dann rechts bzw. links herum gerichtet. Das, was reingeht in meine Anlage, also über L1, L2, L3, über meine Außenleiter, könnt ihr euch vorstellen, wenn es nach da unten fließt, dann fließt, dann ist, der, ist das Magnetfeld, wir sagen jetzt einfach mal rechts herum. Wenn man von vorne drauf guckt. So, und über den Neutralleiter soll es ja zurückgehen. Ja, beziehungsweise, ja, okay, über meinen Neutralleiter zurückgehen. So, und das Neutralleiter, dafür, dass es in die andere Richtung geht, der gleiche, die gleiche Stromhöhe, ist das Magnetfeld dann nicht rechts, sondern links herum dann gerichtet. Und diese beiden Magnetfelder, dadurch, dass der gleiche Strom, gleiches Magnetfeld, heben sich auf. So, magnetisches Gleichgewicht. So, und Hin- und Rückstrom, wie gesagt, gleich, magnetisches Feld gleich. So, tritt aber jetzt ein Fehler auf, zum Beispiel, wenn sogenannte Fehlerströme über den Schutzleiter, also den PE, an meiner RCD vorbeifließen, dann ist das eben angesprochene Magnetfeld, welches aus Hin- und Rückstrom im elektrischen Leiter hervorgerufen wird, nicht mehr gleich. Und dieser Differenzstrom hebt dann das magnetische Gleichgewicht ja auch logischerweise auf und es entsteht dadurch eine Kraft. Und diese wird dann genutzt, um alle Leiter der nachfolgenden Stromkreise zu trennen. Ja? Aber ab welcher Stromstärke löst jetzt die RCD dann aus? Also ich habe hier auch noch, da haben wir es, sorry, hier, ich das Ganze auch nochmal. Also so sieht das Ganze aus mit einer Grafik, wenn das Ganze cool ist. Wenn ich jetzt irgendwie einen Körperschluss habe, ja, dann ist natürlich dann mein Gehäuse unter Spannung, wenn das Gehäuse natürlich dann noch am besten Fall geerdet ist, dann fließt ja ein gewisser Strom über den Schutzleiter, über den PE wieder weg. Und dann ist, wie gesagt, Hin- und Rückfließender Strom nicht mehr gleich und dann habe ich das Problem. So, und dann löst das Ganze aus durch dieses Magnetfeld und sofort merkt dann, alles klar, hier Schlaganker und das Ganze löst aus. Ihr habt auch bei so einer RCD, habt ihr auch so eine Testtaste. Ja? Diese Testtaste soll tatsächlich auf Baustellen täglich natürlich betätigt werden, auf Festinstallationen, also im Haus und so weiter, alle 6 Monate laut Norm. Wer macht es? Ja, also habe ich auch schon mal, glaube ich, in der Podcast-Folge angesprochen, wann macht man das? Damit wird aber nur die Mechanik wird damit getestet, nicht aber die Funktion. Das heißt, im Fehlerfall muss nicht sein, dass der auslöst. Es geht erstmal darum, dass der nicht klemmt. Ja, deswegen immer die Testtaste, wenn ihr das Ganze neu einbaut, mal betätigen, alles klar, RCD ist okay. Selbst bei einer Neubestellung, ja, ihr bestellt irgendwo bei Haga, ABB, egal wo, bestellt ihr eine neue RCD. Und dann habt ihr nämlich den Salat, wenn das Ganze nämlich kaputt ist. Ja, deswegen immer wieder überprüfen. Ja. Ich habe das auch schon von einem anderen Gesellen gehört. Die haben einen neuen Schaltschrank bestellt, haben das Ding schön im Karton eingepackt, haben den ausgepackt und unten waren erstmal schöne Kratzspuren am Gehäuse. Da wussten die ja, die müssen den irgendwie quer über die Halle gezogen haben, obwohl neu bestellt. Ja, deswegen, egal was ihr bestellt, immer erstmal reingucken. Macht ihr bei Amazon ja genauso. Ihr bestellt was, guckt euch das Ganze an und ihr habt da irgendwie auch so eine Zeit, wo ihr es zurückgeben könnt. Ja, nehmt das in Anspruch. Also bevor ihr beim Kunden, gerade beim Kunden, irgendwas, ich sag mal, gerade so okay einbaut, dann lieber neu bestellen. Also das sollte euch das Ganze definitiv wert sein. So, aber wie gesagt, jetzt die Frage, ab welcher Stromstärke löst jetzt so eine ECD denn jetzt aus und wie schnell? Nehmen wir ein praktisches Beispiel aus dem Leben, ja, wie der erste Prophet der Red Bull schon mal gesagt hat, so, das sind Geschichten aus dem Leben, ja. Nehmen wir eine Stehleuchte. Eine Stehleuchte, ihr macht eine Grillparty und stellt die Stehleuchte samt Verlängerungsleitung dann zu später Stunde, wenn es langsam dunkel wird, raus, um euren Gästen ein gemütliches Licht zu bescheren. Was ihr aber nicht wisst, ist, dass das Gehäuse der Leuchte durch einen Isolationsfehler unter Spannung steht. Ja, also ihr habt einen Körperschluss jetzt vorliegen. So, und das Problem ist dann nämlich bei einem Körperschluss, man sieht ihn ja erstmal nicht. Ja, das Problem ist ja bei Strom, ja, wir riechen ihn nicht, schmecken ihn nicht, wir hören ihn nicht. Ja, wir merken ihn, wenn es meistens zu spät ist. So, jetzt ist da irgendwie, weil irgendeiner gefuscht hat beim Zusammenschrauben, ja, also unter die Lüsterklemme die einzelnen Adern nicht vernünftig untergeschraubt hat, keine Zugprobe gemacht hat, hat er einfach sich gedacht, okay, komm, ich stelle die jetzt raus, ein bisschen Erschütterung, Schraube hat sich gelockert und der Außenleiter ist an meinem Metallgehäuse. Metallgehäuse ist jetzt unter Spannung. Ihr wollt jetzt die Lampe anmachen, packt dran und beim Berühren des Gehäuses durch euch fließt nun der Fehlerstrom über euren Körper ins Erdreich und kann unter Umständen tödlich sein, ja, weil wir jetzt erstmal die volle Ladung abbekommen. So, da habe ich auch eine Grafik in YouTube, habe ich hier aufgerufen. Also man kann wirklich rechnen mit 230 Milliampere. Man rechnet so Körperwiderstand 1 Megaohm, also 1 Kiloohm, sorry, also 1000 Ohm. Und nach der Formel Strom I ist gleich U durch R habe ich dann 230 Volt Spannung durch meine Widerstand 1000 Ohm und dann habe ich eben ein I, meinen Strom von 230 Milliampere. Was habe ich gerade noch gesagt gehabt? Ab 50 Milliampere wird es für uns gefährlich. So, jetzt habe ich das Ganze hier unten auch nochmal stehen. Also bis 0,5 Milliampere haben wir ein leichtes Kribbeln. So, ne? Es gibt auch Weidezäune und so weiter, da fließt auch ein geringer Strom. Es ist einfach nur zum Abschrecken, dass die Tiere eben nicht abhauen. So, 0,5 bis 5 Milliampere, da haben wir so ein deutliches Kribbeln bis Muskelverkrampfung. Ursache meist selbst überwindbar. Sprich also, dass ich da nochmal auch loslassen kann. Jetzt kommt aber diese Schwelle, 5 bis 15 Milliampere. Da geht schon los mit schmerzhaften Verkrampfungen und die Loslassschwelle ist überschritten. Das heißt also, ich kann nicht mehr selber loslassen. In dem Fall ist es halt so, dass ich dann auf Hilfe angewiesen sein kann. Und wie machen wir das Ganze? Natürlich packe ich jetzt den Kollegen nicht an oder versuche seine Finger auseinanderzuziehen, sondern mit was nicht isolierendem Stock oder so haue ich ihm auf die Hand. Ja, vielleicht breche ich ihm vielleicht einen Finger oder so, aber besser als wie, ne, dass ich da dranhänge. Dann geht es schon weiter mit 15 bis 25 Milliampere. Behinderung der Atmung und des Kreislaufs ist schon spürbar. Ja, also das heißt also, weil unsere Muskeln, es ist ja so, wir funktionieren ja auch mit E-Technik im Prinzip vom Körper aus. Ja, Elektroimpulse vom Gehirn an den Muskel, so dass ich dann einfach irgendwas damit machen kann. Ja, so und dann sagt aber mein Gehirn auf einmal, wenn ich von außen Strom bekomme, so, ja, ich versuche hier was zu machen, aber das andere ist irgendwie stärker. Ich kann jetzt nicht mehr loslassen, ja, obwohl ich das will, ich gucke das an und jetzt müsst ihr das mit den Organen, müsst ihr euch das auch vorstellen. Ihr atmet schneller auf einmal, ja, Kreislauf, puh, das geht wirklich an die Substanz, weswegen ja auch wir die Gefahren des elektrischen Stromes ja auch, ich sag mal, einschätzen können müssen, ja, das gehört zur Fachkompetenz eines Elektronikers dazu. So, und wie gesagt, das fängt bei 15 bis 25 mA an. 25 bis 50 mA, da haben wir dann Atmungsbeschwerden, Herzrhythmusstörung, Blutdruckanstieg. Und größer 50 mA, da kommen wir dann schon zu diesen Sachen. Herzkammerflimmern, Herzstillstand bei einer Einwirkdauer über eine Herzperiode, also kleiner gleich eine Sekunde. Also, wie gesagt, ab 50 mA würde ich auf jeden Fall nicht ausprobieren, ob ich es überlebe. Jeder Elektroniker, der schon mal ein Gewicht bekommen hat, das heißt irgendwo nicht wusste, okay, falsche Sicherung rausgemacht oder irgendeiner hat es wieder reingemacht und nicht vorher gemessen, Spannungsfreiheit nicht festgestellt, 5 Sicherheitsregeln nicht eingehalten, der muss dann über Nacht ins Krankenhaus. Ja, Langzeit-EKG, um zu schauen, ob da noch irgendwie was ist. Weil im ersten Moment, ihr kriegt eine Gewicht und denkt so, okay, alles klar, ich habe eine Gewicht bekommen, okay, ich muss aufpassen. Aber die meisten verrecken dann doch erst über Nacht, ja. Dann passiert das erst, dass man, ja, die Herzrhythmusstörung irgendwie mitbekommt, sage ich jetzt mal, ne. Deswegen, jetzt, wie gesagt, mit der Stehlampe aufpassen, ja, wir haben jetzt die Gartenparty, ihr habt drangepackt, und über Erde das Ganze. So, jetzt ist ja, wir haben ja gesagt, wir haben eine RCD verbaut. Alles cool, alles bestens. ACAB. Aber jetzt ist ja die Sache, die RCD, da wird ja dieser Differenzstrom Delta I ja immer wieder gemessen. So, und warte, ne, das wollte ich nicht. Moment, ich muss das gerade mal aufrufen. Genau. Also da wird dieser Delta I wird gemessen immer wieder, also dieser Differenzstrom. Und bei Überschreitung der Bemessungsdifferenzstromstärke von I Delta N erfolgt dann die Abschaltung. So, und dieses I Delta N, das findet ihr auch auf eurer RCD draufstehen. Ja? Also es steht wirklich auf jeder RCD steht es drauf. Und da steht meistens 0,03 Ampere. Das sind 30 mA. Das heißt, ihr habt nochmal 20 mA Differenz bis zu diesen 50 mA, wo es für uns gefährlich wird. Wenn das fehlerhafte Gerät beim Berühren innerhalb von 200 Millisekunden abschaltet. 200 Millisekunden, ja, habe ja gesagt, kleiner gleich eine Sekunde, da wird es ja bei 50 mA für uns gefährlich und die RCD soll mal mindestens, Gerätenorm für RCD, bei 30 mA Fehlerstrom innerhalb von 200 Millisekunden auslösen. Also merken, I Delta N kleiner gleich 30 mA und die Abschaltzeit TA kleiner gleich 200 Millisekunden. Heißt also, wir haben immer noch so ein bisschen Differenz, ja. In der Praxis erfolgt die Abschaltung durch die RCD aber wesentlich schneller und zwar in 40 so bis 50 Millisekunden schon, ja. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schnell die abschalten soll, ja. Das kann man mit einem Wimpernschlag gar nicht nachmachen. Und der hohe Fehlerstrom, IF gleich Delta I, also dieses der Differenzstrom gleich Fehlerstrom, fließt daher auch nur kurzzeitig durch den menschlichen Körper und verursacht eben dann keine bleibenden Schäden. Und der hohe, und so wird so eine RCD nun nach, so, nee, jetzt die andere Frage, genau. Wir machen jetzt erstmal kurz Pause für die auf Spotify und iTunes und so weiter und dann geht es nämlich gleich direkt weiter mit dem zweiten Teil, wo ich jetzt auf die ganzen Typen noch eingehen werde. So, und jetzt muss man sich ja fragen, wo wird eigentlich so eine RCD gefordert? Ja, weil, ich meine, man denkt sich ja, oh, kann man überall einbauen. Ja, überall da, wo der Mensch gefährdet ist. Ja, also nach VDE 0100-739 sind RCDs in Bereichen, wo eine besondere Gefährdung für uns Menschen vorliegt, mit den angesprochenen 30 mA in folgenden Räumen gefördert. Räumen mit Bädern und Duschen, Schwimmhallen und Schwimmbädern im Freien innerhalb der Schutzbereiche, Unterrichtsräumen mit Experimentierständen, und da kann ich euch ein Liedchen von singen, wie wichtig die sind, Anlagen im Freien für Steckdosen bis 232 Ampere und in Wohnungen bzw. für bestehende Anlagen als zusätzlicher Schutz. So, und da ist jetzt nämlich wieder der Punkt. Wie gesagt, einmal die preisliche Geschichte. Dann gibt es noch alte Gebäude, die haben sowas wie klassische Nullungen. Ja, das heißt also, die haben gar keinen Schutzleiter, sondern die haben dann quasi den Neutralleiter einfach auf den Schutzleiter gezogen, beziehungsweise vom Neutralleiter so ein Stück PE auf die Steckdose gemacht, ja, als Schutzkontaktsteckdose. Die Sache ist, wenn ich jetzt eine bestehende Anlage habe, ein bestehendes Gebäude, dann muss da nicht eine RCD rein, weil ja das Gebäude einmal abgenommen wurde und wenn die Funktion von diesem Raum und so weiter niemals geändert wurde, weil es wurde ja damals schon abgenommen, dann kann das auch so bleiben. So, jetzt kommt ihr aber und baut nur eine einzige neue Steckdose in diesen Raum, dann muss auf jeden Fall eine RCD rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Da haben Elektriker schon ganz, ganz viele tolle Gespräche gehabt mit Kunden, kann ich mir vorstellen, da draußen, dass gesagt wurde, ey, das muss aber da rein, ja, was kostet es denn, ja, was ist dir denn dein Leben wert, ja, klar, wir reden jetzt hier nicht von einer Versicherung, wo ich überversichert sein kann und so weiter, sondern ich rede wirklich von etwas, was ich jeden Tag benutze, ja, wenn man es nicht sieht, dann denkt man gar nicht dran, das ist genauso mit einem, beim Auto sehe ich den Kilometerstand bei einer Heizung nicht, die Heizung ist unten im Keller, ja, wenn ich die 10 Jahre laufen lasse und zwar dauerhaft, dann hat die mehr Kilometer auf der Uhr als mein Auto gegebenenfalls, wenn ich es nur in der Stadt gefahren habe oder eben gerade mal nur 20 Kilometer zur Arbeit, ja, also ihr hört es raus, Leute, ihr müsst da auch die richtigen Argumente den Kunden bringen. Ihr müsst es dem Kunden richtig verkaufen können. Ja? Deswegen RCD wichtig, da wo wir Menschen eben gefährdet sein könnten oder wo Gefährdungspotenzial höher ist für uns Menschen. So, jetzt erstmal, das war jetzt dieser Standardtyp, ja, Wald- und Wiesen-RCD, wenn ihr so wollt. Denn der André hat es ja schon angedeutet, dass es eine Vielfalt von RCD-Typen gibt. Ich habe da mal so eine Grafik, die habe ich von ABB, habe ich mir die gezogen. Die haben das ganz schön hier gezeigt. Da geht es von innen nach außen, dass die immer besser werden. Ja, also es gibt ja diese in den letzten Jahrzehnten nach der technologischen Entwicklung und des massiven Einzugs in vielen Elektronik oder von Elektronik in allen Anwendungsbereichen ist ja die Anwendung von RCDs kontinuierlich angestiegen. Das heißt also auch die Anforderungen sind natürlich auch komplexer geworden. Ja, man hat angefangen mal mit einem Typ A. Es gibt sogar noch einen, der ist davor, der Typ AC. Den darf man aber nicht mehr verwenden, komme ich gleich zu. Dann kommt man auch schon zu dem dritten Typen, wenn man so möchte. Das ist der Typ A, AP-R. Die komplizierteste Bezeichnung eigentlich für ein RCD, weil danach kommt nämlich der Typ F, dann kommt der Typ B und als letztes der Typ B+. Könnt ihr euch vorstellen, wie die S-Klasse unter den RCDs. Aber fangen wir erstmal an. Also entsprechend der Möglichkeiten, unterschiedlichste Fehlerstromformen zu erkennen und der relativ anspruchsvollen Geräteprüfung reicht das Spektrum der RCD-Typen heute vom Schutz vom reinen Wechselstromverbrauchern, also diesem Typ A, bis zu hochfrequenten Verbrauchern. Weil irgendwann denkt man sich, okay, hochfrequent, verschiedene Frequenzen, dann kann das nicht mehr der Typ A. Dann muss ich eben einen anderen kaufen, mehr investieren. Und hierbei verlagert sich, wie gesagt, das Schutzniveau immer mehr vom Typ A zu F und dem B-Typen. Und ich gehe jetzt mal mit euch die Typen mal nach und nach durch, damit ihr sie mal alle kennengelernt habt. Also die am weitesten verbreiteten RCDs gehören zum Typ A. Also den, den ich auch hier bei mir die ganze Zeit in die Kamera halte, wo den ihr auch mal wieder rascheln hört, ja, das ist der Typ A. Ja, das ist der, den ich brauche. Wenn ich jetzt, ich habe auch Tabellen aufgerufen, in meinem YouTube-Video, wo man das Ganze so ein bisschen sieht, wo man die maximale Stromamplitude sieht, den Bemessungsstrom und die Spannung, den Differenzstrom, die Polzahl und Auslösecharakteristik bei Kurzschluss, also wenn ich jetzt ein RCBO, also ein FILS habe, ja. Aber auch andere Grafiken habe ich, wo ich das Ganze auch nochmal zeige, wann ich welchen gebrauchen kann. Der Typ A, die sind lediglich für Wechselströme, also Frequenz 50 Hertz, da wo wir uns ja meistens befinden, und pulsierende Gleichströme geeignet. Ja, also treten zum Beispiel reine Gleichfehlerströme auf, sind diese RCDs durch gesättigte Stromwandler blockiert und reagieren auch auf Fehlerströme mit 50 Hertz dann nicht mehr. Und jetzt habt ihr was gehört, gesättigte Stromwandler. Das hört sich ja erstmal kompliziert an. Ich habe ja am Anfang gesagt, da ist hier irgendwie ein Magnetfeld.
was sich aufbaut und was ja erstmal neutral ist im fehlerfreien Zustand. Das heißt, das, was reinkommt an Strom, ist das, was rauskommt. So. Und dann heben sich diese Magnetfelder auf, weil einmal das Magnetfeld rechts herum und das andere dann links herum heben sich auf. Alles super, alles bestens. Ja, ihr erinnert euch, alles cool, alles bestens. So, die Abkürzung. So. Und dann habt ihr aber den Fall bei Gleichfehlerströmen. Ja, da ist es ja so, also mit diesem gesättigten, ihr könnt euch das mit dem gesättigten Stromwandler so vorstellen, dass dieser Wandler des Typ A-Schalters bei reinen glatten Gleichfehlerströmen voll magnetisiert und damit bereits gesättigt und dadurch für andere Fehlerströme, ich sag mal, blind ist. Ja, also das Magnetfeld ist so dicht im Prinzip, also er ist gesättigt, ja, der ist neutral, obwohl ich ja einen Fehlerstrom habe, aber ich habe einen Gleichstrom, ja, und da dreht sich nichts rechts, nicht links, sondern die sind sowieso gleich, aber ich habe einen Gleichfehlerstrom und das kapiert der eben nicht. Und deswegen löst der nicht aus, der Typ A. Dann brauche ich schon einen Typ F, ja, wenn ich damit weiterarbeiten möchte. Ja, es gibt zwar auch den RCD-Typ, wie angesprochen, diesen AC, ja, den ich hier in dieser Grafik hatte. Der Typ AC, der ist nur für Wechselstromfunktionalität konzipiert worden, aber in Deutschland nach VDE 0100-530, sogar der Abschnitt 531.33, nicht zugelassen. Ja, weil er einfach zu, er ist nicht sicher genug für das, was wir brauchen. Ja, für reine Wechselstromfunktionalität. Der Typ A, wie gesagt, habe ich ja angesprochen, der ist ja für Wechselstrom und pulsierende Gleichfehlerströme. Ja, das sieht man auch in der einen Grafik, beziehungsweise wenn man auf den RCD drauf guckt, der diesen Typ A hat, diesen Sinus und den pulsierenden Gleichfehlerstrom. So, also der erste Typ bleibt der Typ A, der die vollständige Typ AC-Funktionalität, sprich Wechselstromfunktionalität, plus die Erkennung von Pulsstrom mit Gleichstromanteilen von maximal 6 mA erkennt. So, und dann gibt es noch einen Typ A, dieser AAP-R, welcher die vollständige Funktion auch wieder vom Typ A hat, plus eine hohe Unempfindlichkeit gegen unerwünschte Auslösung, also so eine Kurzzeitverzögerung hat. Aber das ist schon alles, was man eigentlich zum AAPR sagen kann, ja. Wie gesagt, habe ich jetzt so in der freien Wildbahn noch nicht gesehen. Ich meine, ich habe hier auch bei ABB einen gefunden. Ja, habe ich mal hier bei YouTube mal aufgerufen. Ja, da sehen wir, das ist nämlich AAP-R. Also auch wieder für Wechselstrom, für pulsierende Gleichströme. Gleiche Testtaste. Hier steht auch noch minus 25 Grad. Das heißt, bis zu der Temperatur kann ich den verwenden. Ja, 0,03 Ampere, also auch wieder meine 30 Milliampere. Und der ist einfach ein bisschen empfindlicher, sage ich jetzt mal, ja. Dass er einfach gegen unerwünschte Auslösung, Kurzzeitverzögerung, eine höhere Unempfindlichkeit hat. So, und dann geht's vom Typ A auch schon und von APR noch nicht zum Typ B, sondern jetzt kommt nämlich erstmal der Typ F. So, und dieser Typ F, meine lieben Freunde der Elektrotechnik, dieser hat die vollständige Typ A und APR-Funktionalitäten plus Pulsstrom mit Gleichstromanteilen von maximal 10 Ampere. Ja, der eine hat ja der Typ A bis 6 mA Gleichstromanteilen, der kann bis 10 Ampere plus die Erkennung von Mischfrequenzstrom bis zu 1 kHz. Also das ist tatsächlich so, dass ich schon wieder schauen muss in verschiedenen Tabellen, wo kann ich den jetzt gebrauchen, so einen Typ F? Man muss immer wieder schauen jetzt fängt es nämlich an, dass man schauen muss, okay, wo schließe ich das Ganze jetzt an und wo brauche ich den jetzt auch wirklich? Also der Typ F ist sowohl für den Personenschutz als auch, und jetzt kommt nämlich das Besondere bei dem, für den Schutz von Leitungen zu Verbrauchern mit einphasigen Frequenzumrichtern geeignet. Das ist das, was der André gefragt hatte. Also Haushaltsgeräte und drehzahlgeregelte Motoren mit einphasigen Wechselrichtern, dann Haushalts- und Industrieverbraucher wie, jetzt passt auf, Waschmaschinen und Staubsauger, Küchenmaschinen, Geschirrspüler, Kühl- und Gefrierschränke, Lüftungs- und Klimaanlagen, Heizungs-, Wärme-, Wasserpumpen, also Heizungspumpen, Wasserpumpen, Wärmepumpen. Da braucht ihr auch so einen Typ F. Dann Betonrüttler, Bohrhämmer und so weiter, ja, weil, ihr müsst euch das vorstellen, die Arbeit, die steckt ja nicht einfach in die Steckdose, sondern da sind Einphasen, Wechselrichter sind da drin, ja. Und das muss dieser Typ F, der muss das abkönnen, der muss das erkennen, dass da eben andere Fehler auftreten. Deswegen muss der schon mal ein bisschen genauer hingucken als so ein Typ A oder AP-R. Ich habe hier, wie gesagt, eine Grafik dazu in meinem YouTube-Video. Also auch hier noch, wo man das so ein bisschen sieht mit dem RCD. Dann hat man einen Filter, einen Gleichrichter, einen Zwischenkreis, Wechselrichter und so weiter. Und wo welche Fehler auftreten, ja. Also, wenn man einfach nur, ich sag mal, aus Sicht der RCD, aus überlagerten Wellen mit Frequenzen von 50 bis 1000 Hertz, besteht für RCDs vom Typ A nicht im vollen Umfang der Schutz. Und Fehlerströme solcher Frequenzen zu erkennen, während die Technologie vom Typ B zu komplex. Und deswegen sagt man, okay, aus diesem Grund wurde dann der Typ F mit einer gewissen Produktnorm aufgenommen dann in die ganze Geschichte. Ja? Also man muss immer wieder schauen, was hat man für einen Fehler, was hat man für mögliche Fehlerquellen, um zu entscheiden, brauche ich jetzt nur einen Typ A oder nehme ich schon wieder einen Typ F. So, und diese eigens für diese Anwendung entwickelten RCDs garantieren angeblich den bestmöglichen Schutz, indem sie Mischfrequenzfehlerströme eines einphasigen Wechselrichters erkennen. Und jetzt kommen wir schon zum Typ B. Also RCDs vom Typ B sind sogenannte allstromsensitive RCDs. Das bedeutet, dass sie auch bei auftretenden Gleichfehlerströmen und Fehlerstrom mit hohen Frequenzen zuverlässig arbeiten. Also es kommt hier nicht zur Blockierung durch Gleichfehlerströme, also keine Sättigung des Stromwandlers wie beim Typ A. Und bei Frequenzen oberhalb der 100 Hertz steigt der Auslösestrom sogar bis auf 300 mA. Und die RCDs Typ B werden damit unempfindlicher gegenüber hochfrequente Ableitströme. So, und da habe ich auch nochmal ein Bild. Eine Tabelle habe ich mir gezogen aus einer PDF, wo man nochmal sieht, okay, wo kann denn jetzt welcher Fehler auftreten und welcher RCD kommt denn womit. Und dieser Typ B, ne, der Altstromsensitive, den kann ich immer gebrauchen. Also der ist im Prinzip, den baust du ein, bist du safe. Aber ist natürlich auch eine Preisfrage, ja. Jetzt fragt sich aber auch der andere vielleicht, okay, wo brauche ich denn so einen Typ RCD, so einen Typ B, ja. Typ B und B Plus RCDs eignen sich für nicht lineare Schaltungen. Also die Fehlerströme mit hohem Gleichstromanteil, also größer 6 mA, beziehungsweise Wechselfehlerströme mit unterschiedlichen Hochfrequenzen generieren können. So. Und das ist zum Beispiel bei Frequenzumrichtern mit Drehstromanschluss. Dann bei medizinischen Geräten, zum Beispiel bei Röntgengeräten. Ja, wie die funktionieren, habe ich ja auch schon mal ein Video und eine Podcast-Folge zugemacht. Dann Datenzentren, ja, die arbeiten auch mit verschiedenen Frequenzen. Und gerade bei Datenzentren, Big Data und so weiter, man muss sich echt denken, was da an Geld fließt, beziehungsweise wenn ihr mal so in einem Datenzentrum, wenn da mal ein Ausfall von 5 Sekunden ist, wie viel Kohle da flöten geht, das hätte ich gerne als Monatsgehalt. Dann bei der Steuerung für Rolltore, Aufzüge und Fahrtreppen, so simpel das aussieht, wir benutzen es jeden Tag, aber da können wirklich auch unterschiedlich hohe Frequenzen im Spiel gerade sein und entsprechend müssen wir natürlich auch geschützt sein. Ja? Schulungsräume mit Experimentiereinrichtungen, also Versuchsanlagen in Laboren. Ich weiß, ich habe einen Altstromsensitiven ganz, ganz vorne und dann selektiv dazu nochmal FELS-Schalter verbaut. Damit eben nicht der Altstromsensitive sofort auslöst. Natürlich kommt es immer wieder drauf an, wer zuerst auslöst, wie flink die anderen sind, wie träge die anderen sind. Ne? Aber wie gesagt, da kann man sowas auch schon mal gebrauchen. Dann bei einphasigen Frequenzumrichtern mit Hochsetzstellern, also PFC-Stufen. E-Mobility-Ladestation, da haben wir sie schon. Also da braucht ihr schon mal so ein Typ B, B+, was auch wieder ins Geld geht. Ja, also das gehört mit zur Installation und müsst ihr mit einberechnen. Ja, E-Mobility-Ladestation, ihr baut euch eine PV-Wand aufs Dach, dann muss so ein Typ B auch eingebaut werden. Bei Gleichstromrückkopplung von zum Beispiel Schweißmaschinen, ja, also Gleichstromrückkopplung, wenn das Schweißgerät ausgeschaltet wird, da haben wir ja immer noch, wie bei einem Schütz, haben wir diese Freilaufdiode durch das abbauende Magnetfeld, Kriechströme und so weiter, ja, und damit eben da nichts ins Netz zurückgespeist wird und so weiter, damit wir keine Probleme da bekommen, brauche ich einen Typ B RCD für den Fall der Fälle.
Drehzahl geregelte Werkzeugmaschinen, also Fräs-, Schleifmaschinen, Drehbänke und so weiter, auch in den ganzen Lehrgangszentren verbaut, aber auch in großen Industriefirmen. Baustromverteiler, Kräne in Industrie und Handwerk und Rohrbegleitheizungen, ja. Also da habt ihr so einen Typ B. So, und jetzt noch zum Schluss, zum allerbesten, nämlich dem Typ B+. So, und dieser B+, Leute, das ist die S-Klasse der S-Klasse. Ja, also, wenn ihr wollt, wirklich, da könnt ihr richtig Kohle lassen. Also, der hat die vollständige Typ B-Funktionalität plus die Erkennung hochfrequenter Ströme bis zu 20 Kilohertz. Inklusive gehobenem, vorgebeugtem oder vorbeugendem Brandschutz, wenn man so möchte. Also ihr braucht, den braucht ihr tatsächlich da, wo Betriebsmittel mit Frequenzumrichtern betrieben werden und sich in Holzbearbeitung, der Landwirtschaft, Viehzucht und feuergefährdeten Betriebsstätten befinden. Also um die maximale Betriebssicherheit durch Früherkennung von glatten Gleichfehlerströmen bei hohen Frequenzen zu gewährleisten. Wie gesagt, macht sich auch im Preis bemerkbar. Es gibt ja auch diesen Brandschutzschalter, der erkennt ja auch schon frühzeitig, ob hier ein Brand entstehen könnte oder nicht. Ja, also wie gesagt, das Zeug kostet richtig Geld, aber ihr müsst es da reinstecken oder investieren, wo ihr es halt braucht, ja, da wo es notwendig auch ist, gerade bei so Holzverarbeitungsanlagen. Also da brauchst du nicht viel, um irgendwie die ganze Bude abzufackeln. Entsprechend würde ich da schon einen Typ B Plus einbauen. Und das war's auch schon mit den verschiedenen Typen von RCDs, vom Typen AC über A, AAPR, F sowie B und B Plus. Und wie gesagt, in der nächsten Folge, dann kommt der Teil 2, wo ich dann auf die Prüfung der verschiedenen Typen eingehen werde. Also welche Messwerte laut Norm gefordert sind, unter Berücksichtigung der in dem Teil 1, also heute angesprochenen Typen, Stromart, Phasenlage, Vielfaches des Bemessungsdifferenzstroms und dazu dann natürlich die jeweiligen Grenzwerte in Form von Auslösezeit und Auslösestrom. Und solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge haben oder vielleicht sagt ihr, hey, ich habe ganz andere Themen oder könntest du das nochmal genauer erklären in einem separaten Video, dann gar kein Problem, über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de, über das Kontaktformular könnt ihr mich gerne anschreiben, ich antworte euch innerhalb der nächsten 7 Tage und damit ich also ein bisschen auf euer Thema genauer eingehen kann, ganz klar. Damit es auch weiterhin heißen kann, denn dieser Podcast ist von mir für euch und wir wollen uns gegenseitig hier helfen, die Welt der Elektrotechnik besser zu verstehen, heißt es weiterhin, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge oder sehen uns im nächsten YouTube-Video. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the teacher.
Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge.